A.W. Tozer gehört zu den vorbildlichen Glaubensvätern des 20. Jahrhunderts. Viele von Ihnen haben bestimmt Bücher von ihm gelesen. Sein vollständiger Name Aidan W. Tozer, gestorben 1963. Viele Bücher von ihm veröffentlicht über das Wesen Gottes, über aufrichtige Nachfolge. Eine bewegende Lebensgeschichte. Und zugleich macht diese Lebensgeschichte deutlich, was in den Biografien über ihn zum Ausdruck kommt, dass dieser so vorbildliche, herausragende A.W. Tozer doch auch eine problematische Seite in seiner Persönlichkeit hatte. Es wird allgemein darauf hingewiesen, dass er kein besonders fürsorglicher Ehemann gewesen sein soll. Also er hat seine Frau nicht schlecht behandelt, aber sich eben nicht groß gekümmert. Seine Frau wird zitiert mit den Worten, sie hat dann später nochmal geheiratet nach seinem Tod. Aidan liebte Jesus Christus, aber mein jetziger Ehemann liebt auch mich. Und auch mit seinen Kindern soll er nicht sehr viel Zeit verbracht haben. Obwohl die dann, wie man hört, trotzdem alle Christen geworden sind. In einer Würdigung dieser Biografie schreibt Warren Wiersbe: Von Mose bis Petrus und von Luther bis Spurgeon hatten selbst die begabtesten und fähigsten Diener des Herrn ihre Makel. Haben wir das nicht alle? Und daraus können wir lernen. Und ein Nachfolger von Tozer in der Moody Church in Chicago, Erwin Lutzer, schreibt: Dieses Buch, also diese Biografie, lädt uns ein, einen Menschen zu begleiten, der voller Leidenschaft Gott suchte, aber gleichzeitig offensichtliche Fehler machte, vor allem in der Beziehung zu seiner Familie. Dieses Buch ermutigt uns, weil es uns in Erinnerung ruft, dass Gott unvollkommene, aber auf ihn ausgerichtete Menschen gebraucht, um seine Gemeinde zu segnen und die Heiligen zu stärken. Natürlich, wenn man das liest, fragt man sich als Leser, wie passt das eigentlich zusammen? Ein vorbildlicher Verkündiger und zugleich kein fürsorglicher Familienvater. Nun, einige Wohlwollende würden dann sagen, ja, das hat eben mit seinem Dienst zu tun. Er hatte eben so viel zu arbeiten und war so ständig beschäftigt und ständig unter Druck. Nun, da gibt es aber dann auch andere Beispiele von Leuten, die bestimmt genauso unter Druck standen wie er und die dafür bekannt sind, dass sie ausgeprägte Familienmenschen waren oder sind. Etwa Martin Lloyd-Jones, dem fiel jede Reise schwer, die er ohne seine Frau machen musste. Oder auch John MacArthur, alle aus seinem Umfeld reden eben von dieser Fürsorglichkeit, die er hat, auch für die Leute in seinem engsten Umfeld. Aber wenn die das jetzt hören würden, also Martin Lloyd-Jones und John MacArthur, dann würden sie sagen, okay, als Familienväter haben wir uns wohl bewährt, aber dafür haben wir andere Sünden. Von einem deutschen Evangelisten wurde berichtet, dass er Mitarbeitern gegenüber oft sehr ungehalten und unfreundlich gewesen sei. Er hat sich dann allerdings auch schnell dafür entschuldigt, wie man hört. Und sogar der Apostel Paulus hat offen von seiner eigenen Sünde gesprochen. Und zwar so offen, dass einige Ausleger gemeint haben, ja, an dieser Stelle, da könnte Paulus eigentlich gar nicht über sich selbst reden. Oder wenn schon Paulus über sich selbst hier sprechen würde, dann höchstens über die Zeit vor seiner Bekehrung. Aber nicht über sein Leben als Christ. Einige Kostproben gefällig. Wir lesen am besten gleich den ganzen Abschnitt. Und damit setzen wir unsere Predigtreihe zum Römerbrief fort. Römer, wir waren bis Vers 13 in Kapitel 7 gekommen und wir setzen heute wieder an in Kapitel 7, Vers 14. Und Sie haben den Text alle vor sich. Denn wir wissen, Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, sagt Paulus, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst, nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass du uns wirklich hilfst, dieses Wort zu verstehen und zu hören als dein Wort an uns persönlich. Amen. Und das soll Paulus sein? Kann das ein echter Christ sein, der hier spricht? Ja, okay, der Text gehört offensichtlich zum Römerbrief. Es ist in Ich-Form geschrieben, erste Person Singular, in der Zeitform Gegenwart, also Präsens. Aber kann das ein echter Christ sein, der hier spricht? Vers 24, wenn einer ausruft, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Oder ich bin unter die Sünde verkauft, Vers 14. Oder Vers 15, was ich hasse, das tue ich. Kann das ein Christ sein? Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, nach meiner Überzeugung, der Mensch, der hier beschrieben wird, der muss eigentlich ein echter Christ sein. Also einer, der vom Herrn Jesus Christus durch die Vergebung seiner Schuld neues Leben geschenkt bekommen hat. Die Indizien dafür sind, meine ich, doch ziemlich stark. Und so haben es etwa auch Martin Luther, Matthew Henry, John MacArthur, Kurt Lüthi und viele andere gesehen. Warum? Dieser Mensch hat ein Verlangen, Gott zu gehorchen. Das werden wir gleich noch sehen. Er hat eine Sehnsucht nach einem reinen Herzen. Er ist sehr ehrlich und demütig im Eingestehen seiner Sünde. Er erkennt seine Unfähigkeit, dem Gesetz vollkommen zu gehorchen. Er leidet unter der Spannung, unter dieser Differenz zwischen seinem Wollen und seinem wirklichen praktischen Handeln. Er dankt Gott im Namen Jesu Christi. Er nennt Jesus Herrn. Und wie gesagt, Paulus schreibt hier eindeutig in der ersten Person Singular. Das schlägt um in Vers 14. Da sagt er erst noch allgemein, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Und dann geht's los mit der ersten Person Singular. Ich aber bin fleischlich. Und dann geht's immer so weiter in der ersten Person Singular. Und alles sind starke Hinweise darauf, dass Paulus hier sich selbst beschreibt. Und zwar eindeutig nach seiner Bekehrung. Und das würde dann also für Christen gelten, was hier steht. Und wir müssen jetzt sehen, ob unser Studium des Textes heute Morgen diese Beobachtung bestätigen kann. Denn, liebe Geschwister, hier geht es auch für uns persönlich um sehr viel. Hier geht es nämlich für uns um die Frage, wie wir das Sündigen einordnen und wie wir damit richtig umgehen. Also auch wenn Paulus hier von sich persönlich sprechen sollte, wovon wir nach meiner Überzeugung ausgehen müssen, kommen wir doch sehr schnell mit ins Boot. Sofern wir Christen sind wie Paulus und sofern wir auch bei uns immer wieder darauf stoßen, dass es in unserem Leben Sünde gibt. Und Sünde, das heißt, alles in unserem Leben, was im Gegensatz zu Gottes Willen steht. Alles in unserem Leben, was im Gegensatz zu Gottes Wesen steht, das ist Sünde. Und wenn hier jemand sitzen sollte, der denkt, dass er mit Sünde kein Problem habe, dann kann der in der nächsten halben Stunde ein kleines Nickerchen machen. Aber der Kirchenvater Chrysostomus hat um 400 nach Christus gewirkt und er wird mit dem Satz zitiert, dass er nichts fürchte, außer die Sünde. Und das ist sehr realistisch. Denn die Bibel informiert uns schonungslos über die zerstörerische Kraft der Sünde. Das wäre jetzt Thema für eine eigene Bibelarbeit. Ich kann das nur so andeuten. Sünde betrübt den Heiligen Geist, Epheser 4. Sünde entehrt Gott, 1. Korinther 6. Sünde verhindert Erhörung von Gebeten, 1. Petrus 3. Sünde macht unser Leben geistlich kraftlos, 1. Korinther 9. Sünde trübt unsere Freude über unsere Errettung, Psalm 51. Sünde verhindert geistliches Wachstum, 1. Korinther 3. Sünde ruft Gottes Züchtigung hervor in bestimmten Situationen. Sünde vergiftet geistliche Gemeinschaft. Sünde verhindert eine ordnungsgemäße Teilnahme am Abendmahl im Sinne Gottes. Da wir heute Abendmahl haben, lese ich das ruhig mal vor. 1. Korinther 11, 28, da sagt Paulus, der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist, das heißt, wer das Abendmahl nicht in der von Gott vorgesehenen Weise würdigt und einnimmt, und wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst das Abendmahl zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet von anderer Speise. Und dann fährt er fort, deswegen sind auch unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also da sind Christen offensichtlich gestorben. Das heißt nicht, dass sie ihr Heil verloren haben, aber sie sind gestorben, weil sie in einer sündhaften Weise am Abendmahl teilgenommen haben, mit dem Abendmahl umgegangen sind. Sünde kann eine Menge anrichten und Sünde kann dazu beitragen, 2. Timotheus 2, Vers 21, dass wir keine brauchbaren Gefäße sind, die Gott zum Dienst zur Verfügung stehen. Das alles richtet Sünde an im Leben von Christen. Und darum brauchen wir dringend Hilfe, wie wir damit umgehen. Und wie wir uns gegebenenfalls dagegen wehren können. Und deshalb ist Römer 7 nicht in erster Linie ein interessanter und brisanter, theologiegeschichtlich bedeutsamer Text, sondern ein dringend benötigter seelsorgerlicher Ratgeber für uns mit göttlicher Autorität. Unser Thema heute Morgen lautet, das ist die Überschrift zu Römer 7, Vers 14 bis 25, unser Kampf mit der Sünde, strategische Hilfen eines Mitbetroffenen. Unser Kampf mit der Sünde, strategische Hilfen eines Mitbetroffenen. Und der Mitbetroffene ist natürlich der Apostel Paulus. Den ersten Teil von Römer 7 hatten wir noch vor meinem Sabbatical bearbeitet und deshalb darf ich noch mal ganz kurz an den Zusammenhang erinnern. Da macht Paulus deutlich, das Gesetz kann uns nicht retten, weil kein Mensch in der Lage ist, es vollkommen zu halten. Rettung bringt allein das Evangelium von Jesus Christus, dass er am Kreuz für uns starb, dass er seine Autorität und Macht bestätigt hat in der Auferstehung. Und wer an ihn glaubt, wer glaubt, dass Jesus für meine Sünde am Kreuz die Strafe stellvertretend ertragen hat. Und wer sich so an Jesus wendet und sich ihm als seinem Herrn und König anvertraut, der ist gerettet. Rettung bringt allein das Evangelium. Aber wenn wir sagen, dass das Gesetz nicht retten kann, dann sagen wir damit nicht, dass das Gesetz nutzlos ist. Oder gar falsch, sondern Paulus hat ja gesagt, in Römer 7, Vers 12 haben wir es alle gelesen, das Gesetz ist heilig und das Gebot, also die einzelnen Teile des Gesetzes, ist heilig, gerecht und gut. Es kann nicht retten, aber es ist heilig. Und wozu dient dann das Gesetz? Es hat nicht die Kraft, unser Herz zu verändern, aber es kann uns den Zustand unseres Herzens aufzeigen. Dazu dient es. Und das hätten wir dann zuletzt gesehen in der Auslegung von Römer 7, Vers 7 bis 13. Wenn Sie das nochmal nachhören wollen, über beg-hannover.de, das ist die Predigt vom 26. April. Da können Sie nochmal sehen, wie das Gesetz wirkt. Das Gesetz überführt uns von Sünde. Das Gesetz entlarvt die Sünde. Das Gesetz demaskiert die Sünde. Und es überführt uns von Sünde. Und es zeigt die Sünde in ihrer ganzen zerstörerischen Kraft. Wir hatten gesagt, das Gesetz ist wie ein Voltmeter, das den Zustand der Batterie anzeigt. Aber das Messgerät hat nicht die Kraft, die Batterie wieder aufzuladen. Es kann nur ihren Zustand anzeigen. Und genauso kann das Gesetz den Zustand unseres Herzens aufzeigen, es aber hat nicht die Kraft, die Sünde zu überwinden, weil der Mensch nicht in der Lage ist, das Gesetz zu halten. Sonst wäre das ja einfach. Sonst müsste man nur sagen, ja, wenn du ein gutes Leben führen willst und mit Gott in Ordnung sein willst, hier ist das Gesetz, mach das. Das wäre einfach. Aber es funktioniert nicht. Weil die Sünde zu stark ist und unser Herz zu böse. Soweit waren wir gekommen bis Vers 13. Und da stellt sich dann die nächste Frage. Wie ist das, nachdem einer Christ geworden ist? Also wenn einer dieses neue Leben bekommen hat, von dem Römer 6 spricht, wie ist das dann? Kann er nicht wenigstens von da an das Gesetz halten? Ist es nicht wenigstens dann mit dem Sündigen vorbei? Wenn das Gesetz schon nicht die Kraft hat, den Nichtchristen zu retten, hat es dann nicht wenigstens die Kraft, den Bekehrten auf Kurs zu halten? Nicht wenigstens das. Und genau darauf antworten die nächsten Verse. Und die Antwort ist auf den ersten Blick ernüchternd bis erschreckend. Paulus lässt nicht den geringsten Zweifel. Wir hören nochmal die Verse 14 bis 20. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus liefert uns eine messerscharfe Beschreibung des Problems. Und damit verbunden gibt er uns mindestens drei strategische Hilfen. Mindestens drei strategische Hilfen, wie wir mit dem Problem umgehen können, wie wir es einordnen können und wie wir es schließlich überwinden können. Unser Kampf mit der Sünde, strategische Hilfen eines Mitbetroffenen. Erstens, verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Das ist Punkt 1. Verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. An seinem eigenen Beispiel macht Paulus deutlich, dass es gar nicht anders sein kann. Es kann gar nicht anders sein. Wenn das schon für den Apostel gilt, tja, was sollen wir dann sagen? Es gehört zum Christenleben dazu, dass wir mit Sünde zu kämpfen haben. Und es ist Schwärmerei, das zu verleugnen. Es ist Schwärmerei zu behaupten, dass das nicht so sei. Woran liegt das? Woher kommt das? Und Paulus deckt nun hier den inneren Zustand seines Herzens und unseres Herzens auf. Und er entfaltet im Grunde genommen dreimal den gleichen Grundgedanken. Das ist hochinteressant. Von Vers 14 bis 17, von Vers 18 bis 20 und von Vers 21 bis 23. Da können Sie jeweils so einen großen, dicken Strich dazwischen machen. 14 bis 17, 18 bis 20, 21 bis 23. Dreimal der gleiche Grundgedanke. Um so genau wie möglich zu sein, um aus verschiedenen Perspektiven mit einem kleinen Zusatz nochmal diesen Gedanken zu vertiefen, um sicher zu gehen, dass wir ihn auch richtig verstehen. So wichtig ist das. Wir haben heute leider nicht die Zeit, jede kleinste Differenzierung hier aufzuzeigen. Das würde uns heute Morgen zeitlich überfordern. Aber wir wollen die große Linie versuchen zu erkennen, die sich durch diese Verse durchzieht, weil es so wichtig ist. Und wir fragen, warum gibt es in meinem Leben noch das Problem der Sünde? Und zunächst sagt Paulus den Grund, ich bin noch fleischlich. Das ist Vers 14, ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Das steht im letzten Vers wieder, mit dem Fleisch diene ich dem Gesetz der Sünde. Und es ist in Vers 18 auch nochmal ganz festgehalten. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und jetzt die Frage, was ist damit gemeint? Das müssen wir gründlich verstehen. Das Fleisch ist nicht einfach der Körper im Unterschied zum Geist. Das wäre griechisches Denken und nicht biblisches Denken. Nach dem Motto Körper und alles, was sinnlich wahrnehmbar ist, das ist böse. Und alles, was so geistig, gedanklich, abstrakt ist, das ist gut. Nein, das ist, sagt die Bibel nicht. Das ist Platonismus, aber das ist nicht biblisch. Sondern Fleisch heißt einfach sündig. Meine Gedanken können genauso Fleisch sein wie der Umgang mit meinem Körper. Das hat Paulus bereits in Römer 6 erklärt. Und damals hatten wir uns das mit einer Skizze verdeutlicht. Das wäre im Februar diesen Jahres. Die ist auch im Internet wieder zu finden. Und ich habe sie extra heute nochmal auf ihrem Gottesdienstzettel zur Erinnerungshilfe und Gedächtnisstütze mit abdrucken lassen. Da hatten wir gesehen, es gibt den alten Menschen, der wir vor unserer Bekehrung waren, und den neuen Menschen, der wir jetzt sind, wenn wir mit Jesus leben, durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5, Vers 7. Und Paulus nennt das hier den inneren Menschen in Vers 22. Also die neue Kreatur von 2. Korinther 5, 17 ist der innere Mensch von Römer 7, 22. Und er hat beispielsweise in Römer 6, Vers 4 gesagt, wir wandeln in einem neuen Leben. Oder in Römer 6, Vers 18, wir sind frei geworden von der Sünde. Sie ist nicht mehr unser Herr. Das ist das neue Leben. Das ist der rechte Kreis, der neue Mensch, der jetzt unter dem Regime der Herrlichkeit Gottes lebt, unter der Gnade. Aber, so hatten wir gesehen, schon in Römer 6, es gibt noch Restbestände. Es gibt eine Schnittmenge zwischen dem alten und dem neuen Leben. Es ist nicht so, dass der Christ eine gespaltene Persönlichkeit sei, also nach dem Motto halb alt, halb neu. Er ist neu. Wir leben nicht mehr unter der Sünde, sondern unter der Gnade. Wir leben nicht mehr unter dem Regime des Todes, sondern unter dem Regime der Herrlichkeit. Aber in der Schnittmenge, da befindet sich, was der Christ aus dem alten Leben gewissermaßen mit rübernimmt in das neue Leben. Was der neue Mensch auch noch hat, obwohl er nicht mehr der alte Mensch ist. Das gehört jetzt noch zu unserer Wirklichkeit, sagt Paulus. Erst im Himmel, da sind wir das dann los. Aber jetzt gehört es noch dazu. Paulus sagt deswegen in 2. Korinther 5, 17, siehe, Neues ist geworden. Er sagt nicht, wie das in manchen Übersetzungen steht, siehe, es ist alles neu geworden, sondern Neues ist geworden. Steht da wörtlich. Wir nehmen noch einiges mit. Und jetzt schauen wir uns mal diese Schnittmenge ganz kurz an. Die hat zwei Seiten, rechts und links neben dem Balken. Links, das sind die Restbestände der Sünde. Paulus kann das nennen, der Leib der Sünde, die Begierden oder das Fleisch. Eben, das ist der Begriff, den wir auch hier haben. Und der rechte Teil der Schnittmenge, also rechts neben dem Balken, das ist das, was man menschliche Konstitution, menschliche Möglichkeiten, menschliche Fähigkeiten nennen könnte. Paulus kann das auch bezeichnen als sterblichen Leib. Das meint nicht nur den Körper, sondern das meint alles, was uns mit unserer Konstitution ausmacht, mit unserem Denken, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren verschiedenen Lebensfunktionen, unsere Vorstellungskraft, unsere Gefühle, unser Wille, unsere Körperfunktion, unsere Augen, unsere Sexualität, unsere musikalischen Begabungen, unsere Sportlichkeit, alles. Und das ist für sich genommen ja nicht sündig. Aber dieser sterbliche Leib, also das, was rechts von dem Balken in der Schnittmenge steht, die wir aus dem alten Leben mit rübernehmen, ist brüchig, ist anfällig für die Sünde, schwach, kann missbraucht werden. Der sterbliche Leib, hatten wir damals gesagt, ist wie ein Klavier und es kommt darauf an, welcher Geist spielt auf diesem Klavier. Beim Christen ist es der Heilige Geist, der auf diesem Klavier spielt, aber der Heilige Geist, sagt Paulus, ist nicht der Einzige, der beim Christen auf diesem Klavier spielt, sondern es ist das Fleisch. Versucht auch mal wieder, den Finger an die Tasten ranzubekommen. Auch auf dem Klavier unseres Lebens, unserer menschlichen Konstitution zu spielen. Das Fleisch ist noch da. Das Fleisch, also halten wir das fest, das sind die Restbestände der Sünde im Christen. Das ist wirksam. Es bespielt noch das Klavier. Und deswegen werden wir jetzt gleich, wenn wir zum Abendmahl gehen, auch 1. Johannes 1, Vers 8 wieder zitieren bis 10, wo Paulus sagt, wo Johannes schreibt, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, sagt über Christen, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Das ist das Fleisch, das er meint. Oder denken Sie an Jesaja, Jesaja, der große Prophet des Herrn. Und was sagt Jesaja auf dem Höhepunkt seines Dienstes, als Gott ihm persönlich begegnet? Jesaja 6, Vers 5, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Das ist das Fleisch. Also halten wir das fest, die Sünde ist nicht mehr unser Herr, wie noch vor der Bekehrung. Aber die Sünde ist noch unser Feind. Sie ist noch aktiv in unserem Fleisch. Sie wühlt noch rum in unserem Lebenshaus wie ein störrischer Untermieter. Und das ist der Grund, sagt Paulus, warum auch Christen noch das Problem der Sünde haben. Das ist das Fleisch. Vers 14, Vers 18. Das ist nicht alles, was über den Christen zu sagen ist. Das ist auch noch anderes. Gott sei es gedankt. Der Heilige Geist ist ja auch noch da. Aber es ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Und diesen Teil können wir nicht auslöschen hier, solange wir hier auf dieser Erde leben. Und das meint Paulus, wenn er sagt in Vers 14, ich bin unter die Sünde verkauft. Damit meint er nicht, die Sünde ist jetzt mein Herr wieder geworden, sondern damit meint er, ich bin, was diesen Teil meines Fleisches angeht, nicht in der Lage, den endgültigen Cut mit der Sünde hier in diesem Leben zu machen. Das meint er damit. Das schleppe ich mit, bis der Herr mich abrufen wird aus diesem Leben. So, und das gibt nun also Restbestände von Sündigkeit, die uns immer wieder angreifen. Ihr Lieben, das müssen wir verstehen. Deshalb ist es bei uns so, wie es ist. In unserem Leben, in unseren Gedanken, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die Auswirkung, sagt Paulus, ist mit Händen zu greifen. Vers 15, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Oder Vers 18, das Wollen ist vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht, denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, was ich nicht will, das verübe ich. Damit sagt Paulus nicht, dass wir uns da richtig verstehen, dass wir gar nichts Gutes tun können. Damit sagt Paulus nicht, dass wir immer scheitern. Es gibt ja auch Gelingen. Gott sei Dank. Es gibt auch Segen. Aber Paulus sagt, dass es immer wieder solche Situationen gibt, wo wir das merken, wo wir scheitern. Unsere eigentlichen Absichten gehen ja in die richtige Richtung. Und das macht Paulus ja hier auch deutlich in Vers 16. Da sagt er daran, dass ich das ja nicht will, mache ich ja deutlich, dass ich dem Gesetz ja zustimme. Vers 16. Das Wollen ist vorhanden, Vers 18. Ich frohlocke über das Gesetz Gottes, Vers 22. Ich bin ja überzeugt, dass Gott Recht hat. Und trotzdem handle ich dann oft genau entgegengesetzt. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich hasse, das tue ich. Und dann kommt noch diese interessante Formulierung in Vers 15, wo Paulus sagt, was ich vollbringe, billige ich nicht. Das griechische Wort, was da steht, ist eigentlich noch viel tiefer als die deutsche Übersetzung. Paulus meint damit, ich verstehe überhaupt nicht, was da abgeht. Das verstehe ich nicht, steht da eigentlich wörtlich. Das heißt, ich weiß selbst nicht, was ich da tue. Es ist, als ob ich neben mir stehe und mir zugucke und sage, das kannst du doch nicht sein. Das ist hier gemeint. Als würde einer neben mir stehen. In der Luther-Übersetzung 84 heißt, ich weiß nicht, was ich tue. Das ist eigentlich ziemlich wörtlich übersetzt. Und damit ist es klar, aus welcher Quelle diese Sünden kommen müssen. Das sagt Vers 17 und Vers 20, wiederholt das nochmal. Jetzt vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und in Vers 20 nochmal, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also der Drahtzieher bin nicht ich selbst als wiedergeborener Christ. Das muss uns klar sein. Der Drahtzieher dieser Sünde in unserem Herzen sind nicht wir selbst, sondern es ist die Sünde, die wie eine Macht da auch noch in mir wohnt, nämlich im Fleisch. Sie beherrscht mich nicht, aber sie behindert mich. Jesus ist mein Herr durch den Heiligen Geist. Und trotzdem kann die Sünde überleben. Sie nistet sich im sterblichen Leib ein, in meinen ganzen menschlichen Konstitutionen. Sie benutzt das, sie missbraucht es, sie instrumentalisiert das. Kurt Lüthi hat dazu gesagt, ich habe gleichsam einen Einwohner, jemanden im Logis, also zur Untermiete, können wir auch sagen. Die Sünde, zuerst war sie ein Bettler, dann wie ein Gast, schließlich ist sie zum Tyrannen geworden und spielt sich nun als Hausmeister auf. Also nichts gegen unseren Hausmeister. Aber das ist das Bild von Lüthi. Sie raschelt mit dem Schlüsselbund. Sie klappert mit dem Schlüsselbund, muss man sagen. Und sie macht immer wieder ihre Rechte geltend. Das ist die innere Situation jedes Christen, sagt Paulus. Also verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Der Grund, du bist noch fleischlich. Die Auswirkung, du tust deswegen oft das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Und die Quelle, der Drahtzieher, das ist die Macht der Sünde, die in deinem Leben noch überlebt. Und dann fasst er das Ganze in Vers 21 nochmal zusammen. Ich finde also das Gesetz vor, damit meint er das Prinzip, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Ich werde es nicht los, es klebt an mir. Ich bin unfähig, das Gesetz zu halten. Und Vers 23 bekräftigt er das dann nochmal am Ende, da sagt er, ich bin gefangen genommen, etwas, was mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und die Glieder, das ist wieder die menschliche Konstitution. Stand auch schon in Römer 6. Und es nimmt mich gefangen und es benutzt meine menschlichen Funktionen. Das, wohlgemerkt, ist nicht die ganze Wirklichkeit meiner Existenz als Christ. Nicht die ganze. Aber es gehört dazu. Es ist nicht die erschöpfende Wahrheit über das Leben des Christen, aber es ist ein Ausschnitt. Was Paulus hier beschreibt, ihr Lieben, das sind grundlegende Wahrheiten über den Zustand unseres Herzens. Und das ist keine billige Entschuldigung, mit der der Apostel sich rausreden will. Keine billige Entschuldigung. Der Volksmund hat daraus ja so eine harmlose Rechtfertigung gemacht. Ich weiß, dass meine Mutter das manchmal mit einem gütigen Lächeln zu uns gesagt hat, wenn irgendwas so nicht so recht geklappt hatte, was man ja eigentlich schon länger mal gewollt hat und so. Dann hat meine Mutter oft gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist genau die Sprachregelung hier von Römer 7. Aber viel zu harmlos. Für Paulus war das nicht so eine begütigende Erklärung, sondern es war ein Alarmsignal. Paulus leugnet nicht seine Verantwortlichkeit für die Sünde. Paulus sagt nicht, also bei Licht betrachtet, Leute, klar, das Fleisch in mir, also kann ich eigentlich nichts dafür. Paulus leugnet nicht seine Verantwortlichkeit für die Sünde, aber Paulus bekennt seine Unfähigkeit, die Sünde abzulegen. Darum geht es hier. Er bekennt seine Unfähigkeit, er bekennt seine Hilflosigkeit. Und das ist die erste strategische Hilfe, die Paulus uns an die Hand gibt, liebe Mitbetroffene, damit wir unsere Situation überhaupt erstmal einordnen können. Dass er sagt, verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Du, das hat Gründe. Und die Gründe zeigt er uns hier. Aber in dieser Erkenntnis, wenn sie allein bleibt, steckt auch eine gewisse Gefahr. Es steckt darin die Gefahr, dass wir sie missbrauchen zur Rechtfertigung unserer Sünde, zur Verharmlosung unserer Sünde, zur Entschuldigung für unsere Sünde. Dass die Sünde, die ja in uns wohnt, uns einredet, na du, wenn das so ist, dann musst du dich ja gar nicht aufregen. Ist nun mal so. Dann kannst du eben nichts machen, dann sündige eben weiter und dann lass dir nicht noch durch Gewissensbisse dein Leben zusätzlich vermiesen. Wenn es schon so ist, kannst du eben nichts machen. Und genau das lässt Paulus nicht zu. Und darum gibt Paulus uns eine zweite strategische Hilfe. Erstens hat er gesagt, verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Zweitens, versöhne dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit. Ja, an seinem eigenen Beispiel zeigt uns Paulus, dass ein Christ sich nie und nimmer mit seiner Sünde, wenn er sie erkannt hat, abfinden und arrangieren darf. Nie und nimmer. Und das wird an diesen Versen überdeutlich. Das hören Sie doch, wenn Sie diesen Text wieder und wieder lesen, wie Paulus sich gegen seine Sünde wehrt. Er leidet wie ein Hund darunter, dass er das nicht los wird. Jeder dieser Verse belegt doch, wie sehr Paulus mit seiner Situation ringt. Vergleichen wir das mal, wie gelassen Paulus Leid ertragen hat. Oder Verfolgung. Oder Armut. Wie gelassen war er da? Da hat er gesagt, ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein. Ich kann alles ertragen. Ich kann alles durch Christus, der mich mächtig macht. Wie gelassen. Aber jetzt gegenüber der Sünde ist er überhaupt nicht mehr gelassen. Da ist alle Gelassenheit wie davongeflogen. Da bleibt nichts von der Gelassenheit übrig. Da ist er beim Entsetzensschrei. Vers 23, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch. Er leidet unter dieser Sünde, er erträgt es nicht. Wer wird mich befreien von diesem Todesleib? Und wir haben gesehen, der Todesleib, das ist nicht einfach der sterbliche Leib als solcher das Problem, sondern Paulus macht deutlich, solange ich hier in diesem Leib existiere, solange ich diesen Todesleib, diesen sterblichen Leib habe, wird die Sünde mich immer wieder angreifen, wird das Fleisch immer wieder zuschlagen, wird der böse Untermieter immer wieder Stunk machen. Ich werde ihn nicht los. Und daran sehen wir, ihr Lieben, nichts sollte uns so sehr betrüben. Uns nichts sollte uns so sehr entsetzen. Und nichts sollte uns so traurig machen wie unsere eigene Sündhaftigkeit. Du versöhne dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit, sagt Paulus. Versöhne dich nicht mit deiner Sünde. Und Vers 24 ist auch so ein Punkt, wo einige Ausleger gemeint haben, ja, das kann doch kein Christ sein oder gar ein Apostel, der so spricht. Ich armseliger Mensch. Aber sie übersehen, was gleich im nächsten Atemzug gesagt wird dann, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, das kommt ja gleich hinterher. Ja, und sie unterschätzen, wie tief unser Entsetzen und unsere Traurigkeit über unsere Sünde sein sollte. Du versöhne dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit. Tu's nicht. Paulus schließt keinen Burgfrieden mit seiner Sünde, sondern Paulus distanziert sich von seiner Sünde, so deutlich es nur geht. Die ganze Diskussion läuft auf Vers 17 und auf Vers 20 zu, wo er immer wieder sagt, ich vollbringe es nicht mehr, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Er distanziert sich so weit wie möglich. Und in Vers 20 nochmal, da sagt er, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, dieser Untermieter, nicht ich. Ich will damit nichts zu tun haben. Das bin nicht ich, das will ich nicht. Darauf läuft die ganze Argumentation zu. Ich will doch nicht sündigen, im Gegenteil, ich stimme dem Gesetz doch zu, Vers 16. Ich habe doch meine Lust am Gesetz Gottes, Vers 22. Ich diene doch dem Gesetz Gottes, Vers 25. Und insgesamt 6-mal spricht Paulus hier von seinem Wollen, also dass er das Richtige will und das Falsche nicht will. Vers 15, Vers 16, Vers 18, Vers 19, Vers 20 und Vers 21. Und da streichen Sie mal, wo Paulus immer sagt, ich will nicht, ich will, ich will nicht, ich will, ich will nicht. Er distanziert sich so weit wie möglich. Er hat ein brennendes Verlangen, dem Herrn gehorsam zu sein. Und da will er uns mit reinziehen. Das ist die Frage an mich und an dich. Hast du ein brennendes Verlangen, dem Herrn gehorsam zu sein? Ist das dein Wunsch? Ein brennendes Verlangen, dem Herrn gehorsam zu sein? Ein brennendes Verlangen, dich von der Sünde in deinem Leben zu distanzieren? Boah, da will Paulus uns reinziehen. Und diese zweite strategische Hilfe im Kampf gegen die Sünde, die brauchen wir heute nötiger denn je. Denn wo die Seelsorge von humanistischer Psychologie verdorben wird, da rät sie dem Sünder oft genau das Gegenteil. Da rät sie dem Sünder oft, er solle sich doch mit seiner Sünde versöhnen. Das sei nun mal so seine Anlage. Er solle sich doch damit versöhnen. Nur ein Beispiel ist die aktuelle Diskussion um die Bewertung der Homosexualität. Das ist nur ein Beispiel. Vor wenigen Wochen gab es die Bundesratstagung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Kassel und da sagte der Leiter des Instituts für Seelsorge und Psychologie Folgendes laut IDEA, und das ist bestätigt, diese Meldung. Er frage sich, ob es möglich sei, in einer christlichen Gemeinde sowohl diejenigen in Gebet und Seelsorge zu begleiten, die unter ihrer Homosexualität leiden und sie verändern wollen, als auch andere zu ermutigen, ihre Homosexualität anzunehmen und dieses ebenfalls seelsorgerlich zu begleiten. Also quasi sich mit ihrer Homosexualität zu versöhnen. Und Jürgen Mette, der war bis 2013 Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien, schrieb neulich in einem Artikel, Zitat, ich meine, wir sollten unsere schlagfertigen Argumente gegen praktizierte Homosexualität nochmal prüfen und Schutzräume für Betroffene in unseren Gemeinschaften und das ganze Thema in Barmherzigkeit tauchen. Zitat Ende, Jürgen Mette. Nun, Schutzräume gegen menschliche Bedrängung sind ja immer gut, aber Mette meint hier Schutzräume zum Ausleben von Homosexualität. Und was bedeutet hier Barmherzigkeit? Ist es barmherzig, jemanden dahingehend zu beruhigen, er solle sich doch mit seiner Sünde versöhnen? Ist es barmherzig? Was Mette hier meint, Schutzräume, das sind Schutzwälle gegen die Bewertung, die Gott in seinem Wort vornimmt. Ein Schutzwall gegen Gottes Bewertung, das will er. Ein Schutzwall gegen Gottes Bewertung, dass zum Beispiel Homosexualität Sünde ist. Genauso wie andere Sünden übrigens auch. Wir wollen unsere Schutzwelle gegen unsere Sünden. Das betrifft ja alle Sünden. Und wir sind immer wieder versucht, alle möglichen Schutzräume aufzubauen und aufzusuchen, um uns Gottes Urteil zu entziehen und unsere Sünde kleinzureden oder gar umzudeuten. Geldgier, Unversöhnlichkeit, Neid, Bitterkeit, Böses hinter dem Rücken reden, Egoismus, Trägheit gegenüber Gottes Aufträgen. Es gibt so vieles und wir suchen unsere Schutzräume dafür. Und wir glauben, wir könnten uns vor Menschen verstecken. Aber wir können uns nicht vor Gott verstecken. Und Paulus stellt sich im Namen Jesu all diesen Verharmlosungsstrategien in den Weg und er warnt uns. Und er sagt, nein, versöhne dich nicht mit deiner Sünde. Versöhne dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit, sondern wirf dich in die Arme deines Versöhners. Wirf dich mit deiner Schuld in die Arme deines barmherzigen Herrn und flüchte dich in seine Vergebung. Das ist der einzige Weg. Aber versöhne dich nicht mit deiner Sünde. Und damit kommen wir zur letzten Strategie, die uns der Apostel für den Kampf gegen die Sünde hier in Römer 7 dringend ans Herz legt. Erstens, verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Zweitens, versöhne dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit. Und das dritte und letzte, wenn wir diese Spannung merken, die daraus erwächst und merken, wie wir es manchmal einfach nicht schaffen. Das dritte, was Paulus uns hier sagt, verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit. Verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit. Und schon, und das hoffe ich zum Schluss noch deutlich zu machen und ihn mit nach Hause zu geben, schon in diesen ernsten Versen von Römer 7 steckt ganz viel Trost und ganz viel Ermutigung, die wir im Kampf gegen unsere Sünde brauchen. Und das Erste, was wir hier sehen, Jesus ist schon für uns da. Das ist Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das steht schon hier in Römer 7. Jesus ist schon für uns da. Er hat die entscheidende Antwort auf das Sündenproblem doch am Kreuz längst gegeben. Das hat Paulus doch in den ganzen Kapiteln davor gezeigt. Und er steht uns doch täglich bei und wir können täglich zu seiner Vergebung flüchten. Das ist der Schutzraum. Der Schutzraum ist Jesu Vergebung. Der Schutzraum ist Vers 25a. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit. Walter Lüthi hat gesagt, wir werden hier gelehrt, den Beweis unserer Erlösung eben nicht bei uns zu suchen, sondern beim Erlöser. Selten an einem Ort wie in diesem 7. Kapitel zeigen sämtliche Finger auf den einen hin, nämlich auf Christus. Wer auf diesen einen schaut, an dem ist das Wunder des Glaubens geschehen und aus diesem Wunder folgt dann eine ganze Kettenreaktion von Wundern. Und vorab das Wunder des Dankes. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit. Jesus ist schon da. Und dann das Nächste, das neue Leben mit Jesus ist schon Realität. Ist schon Realität, Vers 22. Das gilt mitten in diesen schwierigen Anfechtungen, denen wir immer noch ausgesetzt sind, solange wir auf dieser Erde leben. Und wir haben ja jetzt hier gelernt, dass es auch nicht aufhören wird, dass es auch nicht anders werden wird. Und mitten da drin gilt schon, das neue Leben mit Christus ist schon Realität. Denn ich habe Lust an dem Gesetz, Vers 22, Gottes nach dem inneren Menschen. Das ist schon Wirklichkeit. Der innere Mensch, haben wir gesagt, das ist die neue Kreatur. Das ist der Mensch unter der Gnade. Der bist du, wenn du zu Jesus gehörst. Den hast du. Das ist deine wahre Identität in Christus. Dieser innere Mensch. Und dieser innere Mensch kann durch den frechen Untermiet der Sünde nicht erwürgt werden. Er kann durch das Fleisch nicht zum Schweigen gemacht werden. Denn du bist mit Christus auferstanden. Und in 2. Korinther 4, Vers 16 sagt Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, also unser sterblicher Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Der wächst, der lebt. Und dieser innere Mensch, unser wahres Ich, der weiß sich schon heute fest mit Jesus verbunden. Und dieser innere Mensch, der weiß sich schon heute glücklich in Übereinstimmung mit Jesu Willen. Das gilt dir, wenn du zu Jesus gehörst, das ist schon da. Und darum leiden wir ja auch so unter unserer Sünde. Das ist doch der Grund dafür und das ist der nächste Trostgrund. Also wir haben gesehen, Jesus ist schon für uns da, das neue Leben mit Jesus ist schon Realität. Und C, das Leiden unter der Sünde bestätigt meine innere Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das ist auch ein Trost. Das Leiden unter der Sünde bestätigt meine innere Übereinstimmung mit Gottes Willen. Sonst würde ich ja nicht drunter leiden. Ist doch klar. Das Leiden unter der Sünde bestätigt meine innere Übereinstimmung mit Gottes Willen. Genau diese innere Übereinstimmung, die betont Paulus ja auf Schritt und Tritt. Ich stimme mit Gottes Gesetz überein, sagt er in Vers 16. Ich gebe ihm absolut recht. Und mehr noch, ich freue mich an Gottes Gesetz. Vers 22. Syn edomai steht da. Ich stimme mit Freuden zu. Stimmst du mit Freuden zu dem Gesetz Gottes? Dann leidest du unter deiner Sünde. Ich stimme mit Freuden zu den 10 Geboten. Ich stimme mit Freuden zu den Leitlinien, die Gott für seine Gemeinde gibt. Ich stimme mit Freuden zu. Und Matthew Henry hat das so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, alle, die wirklich zu Gott gehören, alle, die wirklich wiedergeboren sind, die sind erfreut über Gottes Gesetz. Die sind glücklich, Gottes Gesetz zu kennen. Die sind glücklich, Gottes Gesetz zu tun. Die schätzen sich glücklich, sich der Autorität von Gottes Gesetz zu unterwerfen. Die empfinden eine tiefe Zufriedenheit in der Auslieferung an Gottes Gesetz. Sie sind niemals dankbarer, als wenn ihr Herz und ihr Leben sich in engster Übereinstimmung mit Gottes Gesetz und Gottes Willen befinden. Das bedeutet es. Ich stimme mit Jauchzen zu. Ich weiß, dass es richtig ist. Ich weiß, dass es wahr ist. Und ein Ausleger, der hat mal auf die auffälligen, das habe ich noch nie so erkannt bis zur Vorbereitung dieser Predigt, der hat auf die augenfälligen Parallelen zwischen Römer 7 und Psalm 119 hingewiesen. Das hätte man doch nicht gedacht. Und wir wissen, Psalm 119, das ist der Jubelpsalm über die Herrlichkeit von Gottes Wort. Und da stehen ganz ähnliche Töne drin wie hier in Römer 7, etwa Vers 14, ich freue mich über den Weg, denn deine Mahnungen zeigen wie über großen Reichtum. Oder Vers 47, ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb. Ich stimme mit Freuden zu, heißt das. Oder Vers 77, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe Freude an deinem Gesetz. Ich stimme mit Freuden zu. Oder der berühmte Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Oder Vers 140, dein Wort ist ganz durchläutert und dein Knecht hat es lieb. Ich habe Freude an deinem Wort. Ich halte es für gut, für richtig, ich stimme ihm zu. Das steht in Römer 7 und das steht im Psalm 119. Und darum ist Psalm 119 umso sensibler für Sünde und für Anfechtung, auch wie Römer 7. Und darum wehrt sich auch Psalm 119 gegen den Dreck der Sünde und empfindet ihn als besonders schmerzlich. Vers 25 zum Beispiel. Meine Seele liegt im Staube. Erquicke mich nach deinem Wort. Oder Vers 71. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Oder Vers 107. Ich bin sehr gedemütigt. Herr, erquicke mich nach deinem Wort. Und dann der letzte Vers vom Psalm 119. Wissen Sie eigentlich, was da steht? Da steht, ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Das steht am Ende vom Psalm 119. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Das ist die gleiche Spannung wie Römer 7, die wir im Psalm 119 finden. Was für eine Parallele. Welche Hingabe an das Wort Gottes. Und wissen Sie, je mehr ich mit Gott lebe und je mehr ich seinen Willen ehre, umso deutlicher spüre ich diesen Konflikt. Das sehen wir doch hier in Vers 23, wo Paulus sagt, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet, also gegen das, was ich eigentlich will, und mich gefangen nimmt unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Diese Spannung. Und so bestätigt auch mein Leiden unter meiner Sünde meine Übereinstimmung mit Gottes Wort. Das ist der Trost hier. Und deshalb ist es gerade der gereifte, der in der Heiligung gewachsene Christ, der aus diesen Versen Römer 7 spricht. John MacArthur hat es so formuliert. Er sagt, je näher wir Gott kommen, umso deutlicher sehen wir unsere eigene Sünde. Je näher wir Gott kommen, umso deutlicher sehen wir unsere eigene Sünde. Die Zerbrochenheit, die Bestürzung, die Demut, die wir bei diesen Menschen von Römer 7 finden, sind Kennzeichen eines echten und aufrichtigen Gläubigen, der sich vor Gott zu keiner Sekunde auf sein eigenes Gutsein oder seine Verdienste verlässt. Zitat Ende. Und dann, wenn das unsere Haltung ist, ihr Lieben, dann werden wir, wenn es vor Gott darauf ankommt, immer antworten wie jener Bauer, der, als er nach dem Ertrag seines Lebens gefragt wurde, so geantwortet haben soll: Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Ich weiß nichts anderes zu sagen, als dass ein Bürger kam, der alles für mich bezahlt hat. Und wenn du dich in der Gemütslage und in dieser ernsten Diagnose von Römer 7 wiederfinden kannst, dann hast du nicht den geringsten Grund, über deine Sünde zu verzweifeln. Sondern darfst du wissen, Jesus ist schon für uns da. Das neue Leben mit Christus ist schon Realität. Und gerade das Leiden unter der Sünde bestätigt deine innere Übereinstimmung mit Gottes Willen. Und ihr Lieben, das ist jetzt schon so viel Trost, schon mitten in Römer 7, so viel Trost gegen die Sünde, schon mitten in Römer 7. Und ich kann euch nur sagen, lest das, saugt diesen Trost auf, saugt den raus aus diesen Versen. Und die Bibelleser wissen, in Römer 8 wird es dann ja noch heller. Darauf freuen wir uns auch schon. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Es wird ja dann noch viel heller. Und darum hat Paulus es auch nicht nötig, mit dem Happy End Vers 25a zu schließen, obwohl wir das gefühlsmäßig wahrscheinlich am liebsten hätten. Ich habe auch schon manchmal gedacht, wenn ich das als Lesung rausgesucht habe, warum endet dieses Kapitel nicht einfach mit Vers 25a? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das wäre ein wunderbarer Abschluss. Aber nein, Paulus fasst am Ende nochmal souverän die Spannung zusammen, die diese ganzen Verse durchzogen hat. Es kommt noch Vers 25b. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, also mit dem inneren Menschen, dem Gesetz Gottes, und mit dem Fleisch aber, also mit diesem Untermieter, der gar nicht ich selbst bin, dem Gesetz der Sünde. Souverän fasst Paulus die Spannung nochmal zusammen. So als wollte er sagen, Brüder, Schwestern, wir stehen noch im Kampf. Wir sind noch nicht daheim. Das ist noch die Realität. Und darum bleib wach. Bleib wach. Verwundere dich nicht über deine Sünde. Das kann nicht anders sein, dass es so ist, wie es ist. Versöhne dich auch nicht mit deiner Sünde. Das wäre Selbstbetrug. Bau dir keine Schutzräume, um in Ruhe mit deiner Sünde leben zu können. Bau dir diese Schutzräume bitte nicht. Und schließlich verzweifle nicht an deiner Sünde. Du brauchst keine Angst zu haben. Du musst dir auch nicht schwärmerisch irgendwie Sand in die Augen streuen und die Lage besser machen, als sie ist. Sondern wir gehen an der Hand unseres Herrn mitten durch das Minenfeld hindurch. Wir gehen an der Hand unseres Herrn mitten durch den Dschungel der Versuchung und der Sünde hindurch. Wir stolpern und wir stürzen manchmal. Aber er lässt uns nie mehr los. Und er sagt uns nicht nur, wo es lang geht, sondern unser Herr geht selber mit tagtäglich. Er geht selber mit. Und darum kommen wir genauso sicher durch den Dschungel wie jener Kriegsgefangene, der aus Malaya geflüchtet war im Zweiten Weltkrieg. Er wollte zur Küste entkommen. Ein freundlicher Eingeborener hatte ihm versprochen, ich bringe dich dahin, ich bringe dich durch. Und dann gehen sie los und dann erhob sich plötzlich vor den beiden der dichte Dschungel, dunkel und ungewiss. Und der Flüchtling bekam es mit der Angst zu tun und fast schrie er seinen Führer an, wo ist denn hier der Weg? Und ganz ruhig antwortete sein Retter in gebrochenem Englisch, there is no way, I am the way. Es gibt hier keinen Weg, ich bin der Weg. Vertraue mir, ich werde dir nicht einen Weg beschreiben, sondern ich bringe dich persönlich durch den Dschungel hindurch. Unser Herr geht mit. Drum aufwärts, froh den Blick gewandt und vorwärts, fest den Schritt.
Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Amen.